Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Stecken in Wladimir Putins Rede an die Nation Überraschungen? Blieb Nadja Tiller immer das Mädchen Rosemarie? Und was macht Angela Schanelek in ihrem Berlinale-Wettbewerbsfilm aus Ödipus? Der russische Krieg in der Ukraine. Am 24. Februar vor einem Jahr hat er begonnen. Heute hat Wladimir Putin in seiner traditionellen Rede an die Nation gesagt:
Wir sind ein Land, ein großes und einiges Volk. Wir sind überzeugt von unserer Kraft und Standhaftigkeit. Die Wahrheit ist unsere. Es geht um die Existenz unseres Landes, aber Sie sollen wissen, Russland ist auf dem Schlachtfeld nicht zu besiegen.
Außerdem sagte Putin, der Westen verwandle einen lokalen Konflikt in eine globale Konfrontation. Russland wolle den atomaren Abrüstungsvertrag New START mit den USA aussetzen. Was ist Putins Hauptbotschaft? Wie bringt er sie rüber? An wen richtet sie sich? Und wie setzt er die Kultur in seiner heutigen Ansprache rhetorisch ein? Manfred Sapper beantwortet Ihnen diese Fragen. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Heute stellte er sich als Verteidiger traditioneller Werte und den Westen als kulturellen Zerstörer dar. Wie verstehen Sie das?
Naja, es ist die übliche Klaviatur der antiwestlichen Stereotypen. Er hat heute wieder gesagt, dass die Ukraine unsere historischen Gebiete seien. Also diese Geschichtsdimension, die seit 2 Jahren eigentlich in allen propagandistischen Auftritten von Putin drinsteckte, war auch heute wieder da.
Also das heißt, wenn er heute davon gesprochen hat, dass der Westen den neoliberalen Geist aus der Flasche gelassen hat und einen genderneutralen Gott wolle, er dagegen die Heilige Schrift verteidige, dann steckt darin eigentlich auch nichts Neues?
Doch, aber wir können sagen, dass wir seit Kriegsbeginn am 24. Februar in diesen öffentlichen Reden von Putin eine Radikalisierung haben. Und in diesen Reden an die Nation ist das wie so eine Überdosis Putinismus. Das ist ein Konzentrat all dessen, was an Versatzstücken ausgebaut wurde. Und in den letzten Propagandaauftritten der letzten Monate war er zum Beispiel der Meinung, im Kern geht es darum, gegen den übergriffigen globalistischen Westen sich zu wehren. Und dieses Globalistische ist natürlich etwas Antiwestliches, das kommt aus dem rechtsradikalen Denken und er knüpft damit an das orthodoxe Denken an und da ist der Weg dann zu diesen traditionellen Werten für Russland und den antifamiliären Werten, die auf die Zerstörung der Familie ziehen durch gleichgeschlechtliche Ehen oder das, was Sie angesprochen hatten, einen genderneutralen Gott, den er in der anglikanischen Kirche jetzt verortet, nicht weit. Aber die Logik ist immer die gleiche. Der Feind ist der Westen und der Westen ist einmal verkörpert durch die globale Bedrohung in Form der USA oder der Westen. Oder der Westen wird verkörpert durch die westliche Zivilisation, durch die westliche Moderne, gegen die sich nun Russland zur Wehr setzen müsse.
Inzwischen fährt Wladimir Putin in Sonderzügen, wenn er sich denn überhaupt durch Russland bewegt. Die Rede heute vor 1500 geladenen Gästen dauerte 140 Minuten. Wie wirkte er denn mit all dem, was er, wie Sie es wahrgenommen haben, gesagt hat?
Also er wirkte vergleichsweise wenig aggressiv im Kontrast zu der vor einem Jahr, als er am 21. Februar und am 24. Februar dann die Kriegserklärung gebracht hat. Er ist ein sehr großer Zyniker und die ganzen rhetorischen Elemente, die wir kennen, dass er mit Gegenvorwürfen, mit Ironie, mit Zynismus, mit Vorwärtsverteidigung, mit Schuldlastumkehr im Prinzip all das dem Westen vorwirft, was Russland selbst macht, das ist in dieser Rede auch drin. Und diese Rede hat meines Erachtens 3 Funktionen und damit auch 3 Adressaten. Sie richtet sich einmal an die unmittelbare Elite, an der Sitzordnung kann man schon erkennen, welche Bedeutung, wer hat im Zentrum der ersten Reihe sitzt, zum Beispiel Patriarch Kirill, nebendran sitzen die Repräsentanten der Geheimdienste und der Armee. Dann ist sie zweitens gerichtet an die gesamte russländische Bevölkerung, ein Symbol, wenn die gesamte Elite dem Zaren, dem herausragenden Führer, zuhört. gehört. Und das Dritte ist die internationale Öffentlichkeit, die im Prinzip zwei oder drei Kondensate erfährt. Erstens, der Westen trägt die Verantwortung. Zweitens, wir sind auf dem Schlachtfeld nicht zu besiegen. Und drittens, wir steigen jetzt auch aus der strategischen Atomwaffenbegrenzung raus. Das sind die drei Messages für die internationale Öffentlichkeit. Aber das Eigentliche ist das Symbolische, was nach innen in die Elite und in die russische Bevölkerung wirken soll.
Also zum Beispiel der genderneutrale Gott, so wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, eine Botschaft an die orthodoxe Kirche, die heute in der ersten Reihe saß, an die gläubigen Russen, aber auch an die USA. Ist das in der Argumentation, in der Rhetorik von Putin immer so, dass er mehrere Felder gleichzeitig abdeckt?
Absolut. Der Anti-Amerikanismus und die anti-westliche Grundhaltung, die findet einen Resonanzkörper. Das Erbe der Sowjetunion ist ein weit verbreiteter Anti-Amerikanismus. Und der wird bedient dadurch, dass aus Amerika, aus dem Westen, derartige Dinge wie Gleichberechtigung, rechtliche Gleichstellung von Schwulen, von Lesben oder so kommt. Und Russland versteht sich inszeniert sich mittlerweile unter Putin als Kraft der Beharrung, als reaktionäre Macht, die die traditionellen Werte verkörpert und steht damit in Frontstellung zum liberalen Denken.
Ich habe mir die Rede vom letzten Jahr nochmal angeschaut. Da kommt das Wort friedlich nur in ironischem Bezug auf die NATO und die ukrainische Regierung vor. Heute hat er mehrere Male von der, Klammer auf, vergeblichen, Klammer zu, Friedlichkeit Russlands gesprochen.
Wie ordnen Sie der Vertauschung von Ursache und Wirkung oder aber der Umkehr der Realität. Und das ist die rhetorisch überzeugende Praxis eines Geheimdienstlers, wie wir es bei Orwell gelernt haben, weiß für schwarz zu erklären, links ist rechts, richtig ist falsch, Lüge ist Wahrheit. Und dieses beherrscht Putin in Vollendung und das ist ein wirkliches Muster an Perfidie und Demagogie, diese Reden sich anzuschauen.
Noch ein kurzes Wort. Kündigt sich damit für Sie eine weitere Eskalation an oder ist da spürbar, dass Putin weiß, dass er mit dem Rücken zur Wand steht?
Er steht mit dem Rücken zur Wand. Ich lese diese Rede so, dass er seine Bevölkerung auf einen langen und harten Krieg einstimmt. Er spricht davon, dass die Rüstungsindustrie der wichtigste Teil der Volkswirtschaft ist, die wir stärken müssen, weil es darum geht, dass Russland einen Krieg in seiner Geschichte noch nie verloren hat und auch jetzt nicht verlieren will.
Sagt Manfred Zapper, der Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Ich danke für Ihre Zeit, für Ihre Expertise. Schönen Abend noch.
Sehr gerne.
Femme fatale der Herzen hat der Spiegel geschrieben über die Schauspielerin Nadia Tiller, die heute mit fast 94 Jahren in Hamburg gestorben ist. Immer eine Dame, erinnert Peter Klaus, wurde sie in den Wirtschaftswunderjahren eine Berühmtheit, weil sie eine Sexarbeiterin spielte, die sich für ihre Dienste von Industriellen und Politikern gut hatte bezahlen lassen und im wirklichen Leben ermordet wurde.
Richtest mir eine Wohnung ein, staffierst mich aus, damit du dich mit mir sehen lassen kannst und dann schickst du mich weg. Wenn du mich nur zum Schlafen haben willst, kannst du das billiger haben.
Red nicht so.
Also gut.
Ausgezeichnet mit 11 internationalen Preisen.
1958 war das. Da hatte die 1929 geborene Wienerin bereits 12 Jahre Bühnen- und Ateliererfahrung hinter sich, dazu zweimal den Titel Miss Austria gewonnen. Das Mädchen Rosemarie änderte die Situation schlagartig. Die besondere Ausstrahlung und schauspielerische Qualität der Tiller waren mit einem Mal gefragt. Es folgte Film auf Film. Selten allerdings zusammen mit ihrem späteren Ehemann Walter Giller, dem sie bereits seit Ende der 1940er Jahre die Treue hielt.
Familienveranstaltungen haben wir nicht so gern, sowas.
Das hing im Wesentlichen damit zusammen, dass wir beide, wenn wir Angebote bekamen, oft nicht zufrieden waren mit der anderen Rolle und wir nur Lust hatten, etwas zu machen, wenn wir beide für die Rollen eine Meinung hatten. Und dadurch hat es sich nicht so oft ergeben.
In Westdeutschland war die Tiller zeitweise omnipräsent, sogar in Fernsehshows als Sängerin.
Ich habe schon einmal gelebt, vor circa 170 Jahren. Wie gut ich mich erinnern kann. Ich hieß Eulalia Zimmermann. und hatte Biedermeier-Krinolinen an.
In der Rollenauswahl fürs Kino Klug trat sie ab den 1970er Jahren, da das Mittelmaß mehr und mehr das Sagen hatte, immer seltener im deutschsprachigen Film auf. Die internationalen Offerten nahmen ab. Neben auch kleinen Rollen im Fernsehen agierte die stets elegant und dabei angenehm selbstironisch wirkende Schauspielerin wieder mehr am Theater. Ende der 1990er Jahre feierte sie in den Hamburger Kammerspielen einen Sensationserfolg in dem Stück »Nächte mit Joan« als alternde Hollywood-Diva Joan Crawford. Damit tourte sie noch um die Jahrtausendwende erfolgreich Land auf, Land ab, zwischendurch oft meist komischer Gaststar in diversen TV-Serien und Filmen, in scheinbar altersloser Schönheit. Schönheit, das bekannte sie selbstbewusst, die sie dem Chirurgen verdankte. Von der Zuneigung des Publikums nie verlassen, wirkte sie noch hochbetagt, überaus zufrieden mit ihrer Karriere.
Ich war in gewissem Sinne, solange ich jung und knackig war, die Femme fatale. Und jetzt bin ich halt die ältere Dame, die liebenswürdig ist und charmant und entweder die Tante oder die Oma oder die Großmutter oder die Mutter. Und damit komme ich sehr gut zurecht.
In Erinnerung bleiben wird sie vor allem als das Mädchen Rosemarie.
Ein Klassiker des bundesdeutschen Nachkriegsfilms. Nils Warnecke von der Deutschen Kinemathek ist am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben sich die Rosemarie gerade noch mal angeguckt. Wie wirkt dieser Film nach 65 Jahren auf Sie? Was für ein Frauenbild stellte Nadja Tiller damals vor den Nierentisch?
Ja, sie war schon die Femme fatale und sie war sicherlich in den 50er Jahren, es wurde ja auch schon erwähnt, dass sie als Miss Austria ganz am Anfang ihrer Karriere Erfolg hatte, dass sie eben doch festgelegt war auf dieses Sexsymbol, das sie für viele, besonders die Männer der Zeit, verkörperte. Und vielleicht war das im Falle von das Mädchen Rosemarie das große Glück, weil sie damit ja ihren internationalen Durchbruch erlebt hat. Zu Recht, wie ich finde, nicht nur, weil sie diese Rolle so, ja, eben auch durch ihre äußere Erscheinung auszufüllen wusste, sondern weil sie einfach eine hochbegabte, fantastische Schauspielerin gewesen ist. Aber, und ich glaube, das ist die Kehrseite, vielleicht die Kehrseite vieler Stars der 50er Jahre in Deutschland, dass das Typecasting wirklich sehr ausgeprägt war. Also die Ruth Leuwerick musste dann mehr eben, sagen wir mal, den Typus Nonne in der Trapp-Familie verkörpern. Und sie musste eben Typen wie das Mädchen Rosemarie, also die Verführerischen, die Frauen, die auch Haut zeigen mussten, die sexy waren und die Eindruck auf die Männer gemacht haben. Das war eben die Zeit. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie das Bild der Frau in diesen restaurativen Jahren der Nachkriegsrepublik gewesen sind, dann muss man fast schon wieder sagen, dass sie in der Lage war, diesen Rollen etwas hinzuzufügen, dass Selbstständigkeit, Witz und auch in den Möglichkeiten, die diese Rollen gegeben haben, einen gewissen Grad von Emanzipation gegenüber ihren Filmpartnern nicht unbedingt von der Regie oder von der Rolle her ermöglichten, aber das hat sie selber mitgebracht und ich glaube, das ist ihre ganz große Stärke gewesen.
Nach dem Mädchen Rosemarie hat sie in Deutschland vor allen Dingen Komödien, Historien, Filme und Krimis gespielt, so wie sie das jetzt schildern, muss sie das unterfordert haben. Lag das an der deutschen Filmindustrie?
Ganz sicher. Also ich meine, die große Phase des deutschen Nachkriegsfilms, Papas Kino auch gerne oft genannt. Man kann das jetzt so oder so werten. Im Übrigen muss man auch sagen, sind die 50er Jahre vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, aber das lassen wir jetzt mal. In den 60er Jahren mit dem vermehrten Aufkommen des Fernsehens und dann eben auch mit dem Durchbruch des neuen deutschen Films, also da tat sich eine Menge, da war für diese Schauspielergarde, Ruth Leuwerick, da mag ich kurz dran erinnern, hat dann die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen und hat sich schon Ende der 60er Jahre aus dem Film- und Kinogeschäft zurückgezogen. Die Stoffe und die Filme wurden immer flacher und seichter, zum Teil auch wirklich peinlich. Und dann hatte sie eben auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, warum sie sich sicherlich dann auch in den 70er Jahren wieder mehr aufs Theater und dann eben auch aufs deutsche Fernsehen verlegt hat, womit man ja auch sicherlich gutes Geld verdienen konnte.
Wir haben es in den Erinnerungen von Peter Klaus gehört, irgendwann nahmen die internationalen Angebote ab, was wiederum heißt, während sie in Westdeutschland etikettiert war, drehten Robert Ciotmec, Roberto Rossellini mit ihr. Sie spielte an der Seite von Jean Gabin und Vittorio Gassmann. Gibt es eine Erklärung, warum in dieser Zeit nur Romy Schneider den großen internationalen Absprung geschafft hat, oder wollte Nadja Tiller den womöglich gar nicht?
Das ist eine sehr gute Frage, die man ja auch nur ein bisschen spekulativ beantworten kann. Man sollte den privaten Hintergrund nicht ganz ausblenden. Immerhin ist sie ja seit etwa 1950, glaube ich, mit Walter Giller liiert. Und so wie man das von außen wahrnehmen konnte, muss das eine in jeder Beziehung sehr erfüllende Beziehung gewesen sein. Also ich glaube, die beiden waren für die Zeit ein sehr modernes Paar und ein für das adenauersche, spießige, restaurative Deutschland bestimmt auch ein sehr ungewöhnliches Paar, denke ich. Und ich glaube, dass Karriereplanung, das ist jetzt Spekulation, vermute mal, dass es ihr auch sicherlich wichtig war, bei und mit ihm zu bleiben. Und dass das vielleicht auch ein Grund war, jetzt nicht wie Romy Schneider, wenn es denn möglich gewesen wäre, auf Dauer ins Ausland zu gehen. Und ich meine, da sie auch eine Theaterkarriere hatte, könnte ich mir vorstellen, dass auch das sicherlich eine Rolle gespielt hat, weil ich bin mir nicht sicher, wie Theater möglich gewesen wäre in einem anderen Land für sie. Also ich glaube, da gibt es viele Gründe. Und sie hat auch eben eine Familie mit zwei Kindern, vielen Enkeln, und in der sie sich, glaube ich, auch, das erzählt sie zumindest, auch da habe ich gerade nochmal reingeschaut, in einer Talkshow zu ihrem 90. Geburtstag, und das wirkt auch sehr authentisch und echt und überzeugend, dass ihr das auch sehr wichtig gewesen ist neben ihrer Karriere.
Es heißt also einmal mehr Adieu zu sagen zu einer der ganz Großen des westdeutschen Nachkriegskinos, oder?
Absolut. Ich meine, es bleiben jetzt gar nicht mehr so viel. Ich glaube, wenn ich das jetzt mal so richtig überschaue, dass wir Lilo Pulver noch bei uns haben. Und ja, in der Tat, also die großen Schauspielerinnen der deutschen 50er und 60er Jahre gehen jetzt langsam von uns. Und eine ganz tolle ist jetzt gerade von uns gegangen.
Nils Warnecke von der Deutschen Kinemathek über Nadja Tiller, die heute mit 93 Jahren gestorben ist. Herr Warnecke, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend. Machen Sie es gut.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Notre Dame. Im April vor 4 Jahren wurde sie bei einem Brand schwer beschädigt. Originalgetreue Rekonstruktion, und zwar sofort, lautete damals die Ansage des französischen Präsidenten. Weil die aber noch mindestens bis ins nächste Jahr dauert, war Christiane Kess im Pariser Architekturmuseum, das in einer Ausstellung zeigt, was seit April 2019 aufpoliert oder gefunden wurde.
In der hohen Halle des Architekturmuseums Cité de l'Architecture et du Patrimoine steht ein großer kupferner Hahn. Vor dem Brand von Notre-Dame zierte er den hohen Vierungsturm der Kathedrale. Große runde Augen, den Schnabel weit aufgerissen, die Flügel von sich gestreckt. Isabelle Marquette, eine der Kuratorinnen der Ausstellung, erzählt. Der Hahn ist 96 Meter in die Tiefe gestürzt. Man sieht, wie der untere Teil seines Körpers eingedrückt ist und auch die Flügel. Er wurde am Tag nach dem Brand entdeckt vom Chefarchitekten der Kathedrale. Das war ein sehr bewegendes Bild, wie der Architekt den Hahn in seinen Armen aus den Trümmern getragen hat, als ob er einen Überlebenden gefunden hätte. Ein deckenhohes Foto am Eingang der Ausstellung zeigt den Innenraum von Notre-Dame kurz nach dem Brand. Auf dem Boden liegen verkohlte Balken des Deckengewölbes wie Streichhölzer übereinander, dazwischen zerbrochene Steine. In der Ausstellung kann man den Schaden in echt begutachten. In Glaskästen liegen verkohlte Holzstücke und Trümmer vom eingestürzten Dach. Aber nicht alles wurde durch den Brand beschädigt, sagt Isabelle Marquette. Die Skulpturen in der Ausstellung haben den Fuß des Vierungsturms geschmückt. Sie wurden ein paar Tage vor dem Brand zum Restaurieren gebracht. Sie sind dort also dem Feuer entkommen und wurden von 2019 bis Anfang 2021 restauriert. Filme erklären die Arbeit in den Werkstätten der Restauratoren. Im Museum kniet ein Engel auf dem Boden. Über dem Faltenwurf seines Gewandes hält er ein großes, verziertes Buch. Den Kopf hat er gen Himmel gedreht. Daneben sitzt ein Löwe mit großen Flügeln, der selbstbewusst in den Raum blickt. Kuratorin Marquette erklärt die braunen, kupfernen Figuren. Das sind die vier Evangelisten in symbolischer Form. Der heilige Matthäus als Engel, der das Evangelium hält, das er geschrieben hat. Dann ist da der heilige Johannes in Form eines Adlers, der heilige Lukas als Ochse und der heilige Markus als Löwe. Wenn Notre-Dame wiedereröffnet wird, kehren sie an ihren Platz auf dem dann rekonstruierten Dach unter einem wiederaufgebauten Vierungsturm zurück. Sie hier so nahe zu sehen, ist eine seltene, vielleicht einmalige Gelegenheit. Die Kuratorinnen nahmen die Ausstellung zum Anlass, neben den derzeitigen Bauarbeiten an der Kathedrale auch die der Vergangenheit zu erklären. Der Architekt Eugène Viollet-le-Duc hat mit seiner Renovierung der mittelalterlichen Kathedrale im 19. Jahrhundert Geschichte geschrieben. Die Kuratorin Marquette deutet auf eine Zeichnung. Viollet-le-Duc reichte sie beim damaligen Architektenwettbewerb ein. Man sieht, was für ein Visionär er war und was für eine genaue Vorstellung er von der Renovierung hatte. Vor allem von der Königsgalerie über dem Portal der Westfassade, die während der Revolution komplett zerstört worden war. Er hat sie voll und ganz rekonstruiert, so wie man sie heute sieht. Außerdem hat Viollet-le-Duc für die damalige Restaurierung der Kathedrale jeden Stein nachgezeichnet, der beschädigt war und ersetzt werden musste. Ähnliche Techniken werden auch heute verwendet. Aus einem Lautsprecher klingt das Sanctus der Messe Salve Regina. Einzelne Pfeifen der großen Orgel von Notre-Dame sind daneben aufgestellt. Lisa Bergugnat, ebenfalls Kuratorin der Ausstellung, erklärt. Die Orgel wurde vom Feuer nicht beschädigt, aber als die Kathedrale brannte, ist das bleierne Dach geschmolzen. Der Bleistaub ist in die Orgelpfeifen gefallen, sie mussten also gereinigt werden und dafür mussten alle 8000 Orgelpfeifen abgebaut werden. Nun warten sie darauf, in der Kathedrale wieder aufgestellt zu werden. Und dann muss die Orgel 6 Monate lang gestimmt werden. Das wird nachts gemacht, denn es muss dafür so ruhig wie möglich sein, um die Orgel so klingen zu lassen, wie sie vor dem Brand geklungen hat. Nach dem Feuer wurden nicht nur mehr als 800 Millionen Euro für den Wiederaufbau gespendet. Es wurde auch Material und das Wissen dafür von Experten angeboten. Möglicherweise wird Notre-Dame bei der Wiedereröffnung 2024 schöner als zuvor sein. Die Kathedrale ist jetzt geschlossen und es sind keine Besucher da. Deshalb können viele unterschiedliche Renovierungsarbeiten gleichzeitig stattfinden und alles wird gereinigt. Das ist seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr passiert. Die Fenster waren verschmutzt, die Mauern und das Gewölbe waren schwarz. Nicht nur durch den Brand, sondern vom Rauch der Kerzen und vom menschlichen Atem. Jetzt sind die Steine wieder beige. Auch die Bilder wurden gereinigt und restauriert. Alles das wird Notre-Dame viel heller und farbenreicher machen.
Wenn sie denn wieder öffnet. Bis dahin zeigt das Pariser Architekturmuseum diese Ausstellung. Weiter geht's mit Oliver Thoma.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Jetzt ist es offiziell. Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft hat Insolvenz angemeldet. Das politische Kabarett mit eigenem Theater im Münchner Stadtteil Schwabing will damit den Weg für einen Neuanfang ohne Altlasten freimachen, wie die Gesellschafter Bruno Jonas und Leila Nöth erklärten. Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft war 1956 unter anderem vom Kabarettisten Dieter Hildebrand gegründet worden. Susanne Brandl.
Vergangene Woche hatte sich das Aus der Kabarettbühne bereits angekündigt. In der Corona-Krise war die ohnehin schwierige wirtschaftliche Lage prekär geworden. Hinzu kam ein Rechtsstreit zwischen den Gesellschaftern Bruno Jonas, Leila Nöth und Stefan Hanitsch. Letzteren hatten Jonas und Nöth als Geschäftsführer wegen inhaltlicher und struktureller Meinungsverschiedenheiten abgesetzt. Der Spielbetrieb wurde bereits vergangene Woche eingestellt. Ein Vermittlungsversuch der Stadt München scheiterte. Wie es mit der wohl renommiertesten deutschen Kabarettinstitution weitergeht, ist derzeit völlig offen.
In der rumänischen Hauptstadt Bukarest soll das russische Zentrum für Kultur und Wissenschaft geschlossen werden. Rumäniens Außenministerium hat verfügt, dass der Betrieb eingestellt wird, wegen Propaganda, Desinformation und Rechtfertigung der Kriegsverbrechen in der Ukraine, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Kulturzentrum habe bei seinen Veranstaltungen aktiv die Realität und die historische Wahrheit verzerrt. Die Einrichtung in der rumänischen Hauptstadt wird vom russischen Staat betrieben und wurde 2015 eröffnet. Um die Schließung umzusetzen, gibt Rumäniens Regierung dem Kulturzentrum nur noch bis Mitte August Zeit. Kulturstaatsministerin Roth wird mit einer buchstäblich schwergewichtigen Auszeichnung bedacht. Sie bekommt den karnevalistischen Schrottorden Pannekop, einen Rostklumpen von 28 Kilo. Diesen Antipreis verleiht die alternative Karnevalsvereinigung Geierabend aus Dortmund. Sie will nach eigener Aussage die grünen Politikerin dafür rügen, dass das geplante Deutsche Fotoinstitut nicht in Essen angesiedelt wird, sondern, Zitat, in die stets verhätschelte Landeshauptstadt Düsseldorf kommt. Im November hatte Roth die Entscheidung bekannt gemacht. Alle Seiten hätten für den Standort Düsseldorf plädiert, betonte damals ein Sprecher. Zuvor hatte sich allerdings eine Kommission der früheren Kulturstaatsministerin Grütters für Essen ausgesprochen. Auch eine Machbarkeitsstudie empfahl die Stadt im Ruhrgebiet. Der französische Regisseur und Drehbuchautor Michel Deville ist tot. Er starb bereits vergangene Woche mit 91 Jahren und wurde am Montag in einem Vorort von Paris beerdigt, wie französische Medien berichten. Michel Deville drehte mit Romy Schneider, Brigitte Bardot und Catherine Deneuve. Er hinterlässt rund 30 Werke, darunter Erfolge wie die Gesellschaftssatire »Das wilde Schaf«. 1986 gewann er für die erotische Thriller-Satire »Gefahr im Verzug« den César-Filmpreis als bester Regisseur.
Natürlich ist die Kultur vom Tag auch heute ganz dicht dran an der Berlinale. Die Hälfte der Wettbewerbsfilme ist inzwischen gezeigt worden. Patrick Wilinski hat heute zwei weitere gesehen. Einer davon ist Angela Schanelecks »Music«.
Die Hauptfigur beginnt, sich mit der Musik auszudrücken. Und es ist eine andere Sprache. Und dass es möglich ist, diese andere Sprache zu finden, ermöglicht ihm weiter zu leben.
Nicht nur der Musik hat sich Angela Schanelec in ihrem neuen Film verschrieben, für den sie nach 2019 die zweite Einladung zur Berlinale in den Wettbewerb bekommen hat. Patrick, was für eine Geschichte wird denn in Music von Musik umrahmt oder von ihr eingesponnen?
Es ist die antike Geschichte von Ödipus, die aber ins Heute verlagert worden ist. Alles beginnt in Griechenland, ein Kind wird geboren, die Mutter ist sehr jung. Die Mutter gibt das Kind ab, dieses Kind wächst auf und fährt mit Freunden durch die Gegend und begeht dann einen Mord oder Totschlag, so genau wird das gar nicht gesagt. Dieser junge Mann kommt dann ins Gefängnis und es gibt da eine Wärterin in diesem Gefängnis, die ihn intensiver betreut als die anderen Inhaftierten. Sie bringt ihm sogar das Singen bei, Barockarien sind das vor allem. Und die beiden verlieben sich, er darf dann irgendwann aus dem Gefängnis raus und die beiden zeugen wieder ein Kind, was die beiden aber nicht wissen, es sind Mutter und Sohn. Und ab dem Moment versucht Angela Schanelec uns damit zu konfrontieren, was wäre, wenn heute Ödipus vor unseren Augen sich nochmal abspielen würde und kontrastiert das eben mit diesen sehr klassischen Barockarien, die sie durch den Plot zieht. Also da ist schon eine sehr interessante Binnenspannung, gerade weil das ins Hier und Jetzt versetzt ist.
Und ist eine Zeit zu verorten in diesem Film?
Ich glaube, ungefähr 80% des Films spielen in Griechenland. Es gibt dann eine letzte Episode, die spielt im heutigen Berlin. Angela Schanelec ist ja die Künstlerin der Ellipse. Also es ist kein Film, der, sagen wir mal, sehr stringent diese Geschichte erzählt, sondern zwischen den Szenen sind riesige Lücken da. Es vergehen manchmal Stunden, manchmal Jahre dazwischen. Wir verlieren uns also in dieser Geschichte, in diesen Figuren und vor allem in diesem jungen Mann, der dann eine immer intensivere Beziehung überhaupt zur Musik allgemein entwickelt. Diese Barockarien erzählen nämlich ja auch Geschichten von Sehnsucht, auch von Leid und von Leidenschaft. Und später schwenkt in Berlin die Musikrichtung um. Und es sind dann Folksongs. Und ich war dann so begeistert von Angela Schanelec, der immer so das Etikett anheftet, so spröde zu sein, dröge. Das ist ja fast schon ein Musical für ihre Verhältnisse, auch sehr berührend.
Außerdem ist sie bekannt als ein hochpolitischer Mensch. In dem, was sie jetzt erzählt, haben, kommt die alte Ödipus-Geschichte, aber gibt es da auch Politik?
Keine Tagespolitik. Ich würde das immer so sehen, dass Angela Schanelec in dem Film so politisch ist, weil sie ästhetisch einfach keine Kompromisse eingeht. Ich kenne keinen, der so singulär erzählt wie sie. Sie findet manchmal ein Bild, wenn sie davon erzählt, wie dieser junge Mann festgenommen wird, indem sie seine Füße zeigt und plötzlich kommt von rechts ein Stiefel des Polizisten. Wir sehen den Polizisten gar nicht, aber wir wissen, da ist das Gesetz mit dem Stiefel und es wird jetzt festgesetzt, dieser junge Mann. In dieser Bildererzählung ist sie wirklich als Regisseurin einzigartig und hier finde ich, hat sie einen Film gedreht, der sehr zugänglich ist für ihre Verhältnisse. Also ein Schanelec-Film, der auch ein größeres Publikum erreichen könnte.
Auch eine französisch-schweizer Koproduktion steht im Rennen für den Goldenen Bären. Le Grand Chariot, der große Wagen. Philippe Garrel hat dazu drei seiner Kinder vor die Kamera geholt. Vor welchen Karren hat er sie denn gespannt?
Ja, das ist ganz interessant, dass der Vater seine Kinder fragt, das macht er häufiger, aber noch nie alle zusammen. Lasst uns mal einen Film über eine Familie drehen, wo der Vater stirbt, denn darum geht es in dem Film. Wir lernen diese Familientruppe kennen, Puppenspieler, der Vater hat sie aufgebaut, hat die Kinder da engagiert. Und das sind so Puppen, muss man sich vorstellen, so klassische Kasperle-Handpuppen. Die Kinder kommen in dieses alte Theater, der Vater ist der Einzige in der Familie, der zwei Puppen gleichzeitig spielen kann. Die Kinder machen mit, man merkt aber auch, die sind gut erwachsen, die wollen auch ihr eigenes Leben leben, bis der Vater eines Tages stirbt bei einer Aufführung. Und plötzlich stellen sich die Fragen an die Kinder, bleiben wir jetzt hier? Führen wir dieses Lebenswerk unseres Vaters fort? Irgendwie haben wir es ihm versprochen. Andererseits ist ja da das Leben. Die eine Tochter wird schwanger, der andere Freund verlässt seine Freundin. Also man versucht sich auch nochmal als Familie neu zu sortieren nach dem Tod des Vaters, aber eben auch als Familienaufstellung. Das macht diesen Film auch als Spiegelung ganz interessant.
Und die Puppen sind Vehikel?
Ja, definitiv später, wenn die Kinder versuchen, ihre eigenen Stücke aufzuführen, also sich quasi auch zu emanzipieren von dem klassischen Repertoire des Vaters, merkt man, dass sie versuchen, auch ihre eigenen Ängste im Umgang mit dem Tod des Vaters umzugehen. Er war alleinerziehend, die Mutter gibt es schon lange nicht mehr. Da spiegelt also das Puppenspiel so ein bisschen das Innenleben dieser Kinder, die wirklich nicht wissen, wie sie mit diesem Erbe umgehen sollen. Ich habe selten einen Film gesehen, der so realistisch auch die Ökonomie verhandelt. Wer hat das Geld, wer hat es nicht mehr? Was kann man mit künstlerischen Ambitionen heute leisten? Was kann man sich überhaupt leisten als Künstler? Da ist der Film zwar jetzt nicht explosiv dramatisch, aber schon sehr genau.
Das klingt nach einem feinen Film, aber ist das auch großes Kino?
Philippe Garrel macht nie großes Kino. Das ist einer von diesen Künstlern, die letztendlich immer den gleichen Film drehen, weil das Motiv und das Thema immer dasselbe ist. Die Familie, die Bezüge innerhalb der Familie. Und da ist das aber eine schöne neue Klangfarbe, die er gefunden hat. Und für Liebhaber seines Kinos ist das wirklich auch eine kleine Weiterentwicklung.
Patrick Wilinski über die heutigen Wettbewerbsfilme der Berlinale. Der Dokumentarfilmer Volker Köpp ist ein alter Berlinale Hase. Zum ersten Mal war er 1985 aus der DDR nach West-Berlin gekommen. Mit nur 79 präsentiert Köpp jetzt wieder einen Film mit viel Landschaft aus dem Nordosten Deutschlands. Bevor Gehen und Bleiben die Spurensuche nach dem Schriftsteller Uwe Jonsson morgen auf der Berlinale Premiere hat, traf ihn Matthias Dell.
Der neue Film von Volker Köpp verdankt sich einem Alten. Mit Seestück war der Filmemacher 2018 im Literaturhaus Rostock zu Gast. Und zum Dank bekam er ein Buch über die Ostsee geschenkt. In dem fand sich auch ein Text von Uwe Jonsson, dessen Jahrestage Köpp kannte.
Die Wiederbegegnung mit dem Werk Uwe Jonssons hatte eine besondere Wirkung. Es schien so, als hätte ein Überlebender ruhelos gegen das Vergessen angeschrieben.
Die Wiederbegegnung mit Jonsson ist für Köpp auch eine Wiederbegegnung mit dem eigenen Werk. An dessen Anfang steht ein anderer Dichter.
Dies ist ein kurzer Film, der versucht, etwas vom Werk des Dichters Johannes Bobrowski mitzuteilen.
Grüße aus Sarmatien, damals noch mit fremder Sprecherstimme, ist von 1973. Auf den Spuren des Dichters wird ein ferner Raum erkundet. In den 1960er Jahren war Köpp auf ein Gedichtband des 1917 geborenen Bobrowski gestoßen. Sarmatische Zeit. Die Orte, um die es da ging, das Land zwischen Weichsel und Wolga, dem Schwarzen Meer und der Ostsee, musste Köpp nachschlagen. Wo der Fluss Memel liegt zum Beispiel.
Gleichzeitig las ich in der Zeit, so mit 18, 19, auch Thomas Mann sehr viel. Und Thomas Mann sagte ja, dass Landschaften im Leben eines Menschen was sehr Spätes ist, womit man sich beschäftigt. Also Das war bei mir nicht so.
Kann man wohl sagen. Köpp hat sich für Menschen schon früh nur interessiert, wenn er damit auch etwas erzählen konnte über die Landschaft, in der sie leben.
Irgendjemand sagte mal, also wenn man dort steht, zum Beispiel im Tollensetal oder so, spürt man den Schauder der Geschichte. Ja.
Die Geschichte meint den Zweiten Weltkrieg, an dessen Ende Köpp geboren wurde, der Leid und Tod in die Felder und Täler, Hügel und Städte eingeschrieben hat.
Für mich ist, sagt Bobrowski, das Schreiben so etwas wie eine Kriegsverletzung. Ja, er hat nur darum angefangen zu schreiben, sagt er, nicht? Und das stellte ich dann fest, dass das natürlich bei Uwe Jonsson genauso war, ja.
Zwischen den beiden Filmen liegt ein halbes Jahrhundert und viel Bewegung. Nach 1990 tat sich für Köpp ein Raum auf, den er ausdauernd filmisch bereiste. Angefangen mit Kalte Heimat, als es ins Kaliningrader Gebiet ging. Für die Westdeutsche Linke war das seinerzeit eine Herausforderung, weil sie das nicht kannte. Dass jemand nach Tilsit fährt, ohne Ostpreußen wiederhaben zu wollen. Sondern nur, um zu gucken, wie es den Leuten geht, die dort leben, wo der literarische Jugendheld Bobrowski geboren wurde.
Weil Lyrik hat natürlich erstmal auch eine größere Affinität zum Film, ja, weil man setzt da zwei Strophen zusammen oder zwei Zeilen und dann hat man es schon, nicht?
Was zumindest Köps leichthändig montierte Arbeiten gut beschreibt. Beim ersten Mal 1973 war die Reise nicht so leicht. Großer Bruder hin, deutsch-sowjetische Freundschaft her. Sowjetsk, wie Tilsit damals schon hieß, lag an der Grenze zur litauischen Sowjetrepublik, von der aus Köp versuchte einzureisen. Mit dem Aufpasser an der Seite.
Also es gab keine richtige Grenze und dann habe ich dem Fahrer gesagt, wir fahren da jetzt mal rüber und so. Und der Aufpasser war betrunken und wachte mitten auf der Königin Luisenbrücke auf und brüllte und sofort umdrehen. Und ich bin da dann auch später über die Brücke dann eingereist und einmal auch zu Fuß irgendwie. Aber das ist nun vorbei.
Und das ist die Tragik der Geschichte, die sich in den Landschaftsporträts des zurückhaltenden Chronisten Köp niederschlägt. In den Dreh des Johnsen-Films fällt der 24. Februar 2022. Köp wollte an diesen Krieg lange nicht glauben. Etwa, als er eine Protagonistin aus einem früheren Film wiedertraf.
Ich weiß noch ganz genau, wir saßen auf dem Balkon in Lemberg, Lviv. Sie war gerade für ihre Doktorarbeit von so einer Rundreise durch Sibirien und hat so Befragungen gemacht. Und da sagt sie mir, das war 2012, das wird irgendwie Blutvergießen geben.
Weil im Reden der Russen über die Ukraine nur Verachtung zu spüren war. So bilanziert Gehen und Bleiben nun.
In der Gegenwart sind all die Hoffnungen der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts auf eine friedlichere Welt verflogen.
Der Krieg hört nicht auf und Volker Köp, dessen Werk davon geprägt ist, dreht weiter Filme. Als wohl dienstältester Berlinale Regisseur, schon länger aktiv als Steven Spielberg.
Der den Ton bearbeitet hat jetzt für den Johnson-Film, den kannte ich noch nicht vorher. Und dann sagte, sind Sie der, der genau vor 50 Jahren Mädchen in Wittstock gedreht hat, weil ich restauriere den Film gerade. Gott, ja, Mensch, 50 Jahre, ja. Und das war ja noch nicht mal ganz der Anfang.
Der Filmemacher Volker Köp, Matthias Dell, hat ihn getroffen. Gehen und Bleiben wird morgen auf der Berlinale zum ersten Mal gezeigt. In der Kulturpresseschau von Ulrike Timm werden Sie gleich nochmal an Nadia Tiller erinnert. Ansonsten specken die Zeitungsfeuilletons ab.
Das Bild der Stunde ist schon ziemlich alt. Der Kampf zwischen Karneval und Fasten von Peter Bruegel dem Älteren 1559. Links die Narren mit Herrn Fastnacht und Fleischspieß, rechts die Frommen mit Frau Fasten vor der Kathedrale. Daran erinnert die Süddeutsche Zeitung und weist spitz darauf hin, wie noch in letzter Sekunde Fleisch in Teigtaschen versteckt und ordentlich Fastenbier getrunken wird. Im Rausch übersteht man die Passionszeit offenbar leichter. Sei's drum, wer immer das heute noch so richtig durchziehen mag mit den 40 Fastentagen, eine Umfrage hat ergeben, dass den Deutschen der Verzicht auf Fleisch, Alkohol und Süßes leichter fällt als auf Auto, PC und Handy. Würde Bräugel heute den Kampf zwischen Karneval und Fasten malen, seine Narren würden vielleicht Handys tragen, meint die Süddeutsche. Pünktlich zum Auftakt der Fastenzeit steuert die Frankfurter Allgemeine einen Artikel zu Fake-Fleisch bei, zum erstaunlichen Erfolg von Fleischersatz. Mit 2-3% Marktanteil belegen Fleischersatzprodukte eine Nische, aber eine schnell wachsende. Das munde dem, der's mag. Dass gewürzte Sojapaste sich Salami nennt, reizt zum Widerspruch. Aber auch der Aufwand, der betrieben wird, um die Salami-Illusion perfekt zu machen, oft von Unternehmen, die weiterhin von Massentierhaltung profitieren. Für die Branche zählt das Gefühl, das die Leute haben, wenn sie etwas essen, was so tut, als ob es etwas anderes ist, frei nach dem Motto, ein Auto, das nicht mehr mit Benzin fährt, ist immer noch ein Auto. Heißt, man könne sich von der Überzeugung lösen, dass Fleisch zwangsläufig mit Tier zu tun hat, so die Frankfurter Allgemeine. Ob Fleischersatz nun fastenkompatibel ist oder nicht, sei dahingestellt. Der ORF will sich Musikfasten verordnen und tritt in ein Wespennest. In einem Musikland wie Österreich ausgerechnet das Radiosinfonieorchester Wien streichen zu wollen, provoziert den ganz großen Aufschrei. Ob das womöglich wohl kalkuliert war? Man wolle österreichischer werden, heißt es, aber was ist österreichischer als das RSO, fragt Egbert Toll in der Süddeutschen Zeitung und titelt gar Ende eines Kulturstaats. Nun, so weit ist es noch nicht, siehe Aufschrei von rechts bis links, von grün wie rot und schwarz. Das Radiosinfonieorchester Wien jedenfalls brachte seit seiner Gründung 1969 257 Uraufführungen heraus, darunter Werke von 168 österreichischen Komponisten. Österreichischer geht es also kaum. Fazit der Süddeutschen: Wer in Österreich, sollte das RSO wegfallen, heute noch große symphonische Werke komponiert, sollte gute Kontakte ins Ausland haben. Alle Feuilletons würdigen die Schauspielerin Nadja Tiller, die im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Sie machte die Verruchtheit salonfähig, in einer Weise, die das deutsche Kino vorher nicht gewagt hatte, sich auszudenken, meint die Süddeutsche. Auch die FAZ bezieht sich natürlich auf Nadja Tillers bekannteste Rolle, die der Prostituierten Rosemarie Nitribitt, in der Tiller dem deutschen Film das gab, was der von einer Frau verlangte, und zugleich dementierte sie mit ihrer Präsenz, ihrer erotischen und intellektuellen Energie, dessen Muffigkeit, Autoritätshörigkeit und Konfliktscheu, so Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen. Und weiter, aber damals, 1958, als der Film in Venedig gezeigt wurde und die italienischen Filmautoren sich in dessen Hauptdarstellerin verliebten, damals protestierte die Bundesrepublik Deutschland ganz offiziell gegen diesen Film, der die deutsche Obrigkeit durch den Dreck zog. Immerhin, solche Doofheiten gibt es heute denn doch nicht mehr, wenn auch vielleicht ganz sicher andere. Nur der Tagesspiegel zeigt übrigens ein Foto der alten Nadja Tiller und ihr verschmitzter Blick spricht Bände.
Die Kulturpresseschau von Ulrike Timm in Fazit. Mit Gabi Wuttke.